Wenn man in die Welt hinausschaut und nach häufig benutzten verwandten Symbolen schaut, dann wird man entdecken, dass das Herz sehr oft dann auch als Symbol auftaucht. So, das Häkchen ist auch ein Symbol, was überall bekannt ist. Das Dollarzeichen, das Friedenszeichen kommt auch sehr, sehr häufig vor. Aber das Symbol, was am häufigsten vorkommt, ist das Kreuz. Und auch bei den Schmuckstücken, die wir tragen, die Menschen tragen, wenn man da mal ein bisschen schaut, wird man entdecken, dass das Kreuz da an erster Stelle steht. Und viele von denen, die man dann fragen würde, ja, warum sie dieses Kreuz denn irgendwie tragen und was dieses Kreuz denn bedeutet, ich weiß gar nicht, ob die so eine Antwort darauf hätten. Das Kreuz ist in unserer Kultur ein Symbol geworden und man fragt sich manchmal, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Mal eine Quizfrage, also ich weiß nicht, ich glaube bei Wer wird Millionär gäbe es dafür 50 Euro. Was haben diese Länder gemeinsam? Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Schweiz, das United Kingdom, Georgien, Griechenland, Tonga, Dominikanische Republik, Malta, Neuseeland. Was haben die gemeinsam? 14 Länder auf dieser Erde haben eben auch das Kreuz in ihrer Fahne. Und das ist ja schon beachtlich und bedenkenswert. Also von daher werden wir eigentlich immer wieder auch eingeladen, über das Kreuz nachzudenken. Und der heutige Tag, der Karfreitag, ist ja auch eben nochmal der Tag, an dem wir in besonderer Weise über das Kreuz nachdenken. Wir wissen gar nicht so genau, also es gibt Leute, die sagen, naja, im 1000 vor Christi Geburt, die Perser, die Phönizier haben das Kreuz irgendwie oder die Kreuzigung dann erfunden. Andere sagen, naja, war vielleicht so im 6. Jahrhundert durch die Perser. Wir wissen das nicht genau, wann die Kreuzigung entstanden ist. Wir wissen, die Römer haben es ja verbreitet. Also populär gemacht ist ja natürlich auch ein komischer Ausdruck dafür, aber eben diese Strafe der Kreuzigung kam dann durch die Römer eben verbreitet in die Welt und durch das Christentum hat das Kreuz eben und die Kreuzigung auch einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das Kreuz ist kein Tötungsinstrument, sondern es ist ein Folterinstrument. Also beim Kreuz geht es nicht darum, den Menschen einfach umzubringen. Da gibt es einfache Wege, die nicht so aufwendig sind. Und das war auch nie der Hintergedanke beim Kreuz, dass man irgendwie ein Mittel haben muss, um einen Menschen zu töten. Das geht mit einem Schwerthieb oder mit einem Dolch oder einem Speer viel schneller. Nein, bei der Kreuzigung geht es darum, den Menschen nicht nur zu töten, sondern ihn eben auch zu quälen. Und dieses Quälen hat eben nichts damit zu tun, dass die das durchgeführt haben, da waren bestimmt auch welche bei, irgendwie so Sadisten waren, sondern durch diese Qual sollte etwas stattfinden und was stattfinden sollte, war Entmenschlichung. Es sollte deutlich gemacht werden, der da am Kreuze hängt, der hat eigentlich mit uns nichts zu tun. Der ist irgendwie so weit irgendwie von uns weg, so weit außerhalb der Menschengemeinschaft, dass er am Kreuz eben elendig verenden soll. Und das für alle Welt sichtbar. Wir erleben das ja manchmal oder hören das ja manchmal bei Leuten, die dann sagen, was weiß ich, so bei Kinderschändern, ah, die müsste man sofort einen Kopf kürzer machen. Das ist ja dann ja, manchmal so eine Reaktion auf eine Schuld, auf Not und Leid, wo wir einfach sagen, da muss man ganz schnell dann auch einfach einen Schlussstrich machen, weg mit ihm. Aber das Kreuz ist eben noch mal ein bisschen mehr. Dabei geht es darum, dass die zuschauen, sehen, dass der dort verendet, eben nichts mehr mit der Menschengemeinschaft zu tun hat. Er hat es verdient, dort zu hängen, weil das, was er getan hat, nicht nur dann zum Ergebnis hat, er soll getötet werden, sondern er soll langsam sein Leben aushauchen. Über Stunden, manchmal ja, über Tage, aber das war schon die Ausnahme. Bei der Kreuzigung werden Nägel durch die Hände und durch die Füße, durch die Nervenbahn geschlagen. Und ihr könnt euch ja mal irgendwo, dort wo auch dann wenig Fleisch ist, irgendwie stoßen. Und dann merkt ihr gleich, was das für ein Schmerz ist. Und das ist eben so dieser erste Punkt. Die Nägel werden durchgeschlagen, eben durch die Hände und durch die Füße. Und dann wird das Kreuz aufgerichtet. Und dann beginnt dieser elendige Kampf. Manchmal wird ein Kreuz dargestellt und gab es dann die Variante, eben dass unten, dort wo der Mensch, wo die Füße waren, eben nochmal ein kleiner Sockel war, wo man dann so ein bisschen drauf stand. Manchmal gab es das wohl auch ohne diesen Sockel. Und sobald der Mensch eben aufgerichtet wird und am Kreuz hängt, beginnt eben dieses Leiden, was über Stunden geht. Und in diesem Zusammenhang kann man wirklich sagen, dass der Mensch 1000 Tode stirbt. Er hängt am Kreuz und wenn er dann zusammensackt, dann drückt das auf seine Lunge und er bekommt keine Luft mehr. Wenn er dann zusammensackt, dann drücken die Nägel eben in die Hände und wenn er versucht, dann dagegen sich wieder hochzudrücken, dann sind das unglaubliche Schmerzen dann. Und es geht darum, einen Menschen leiden zu lassen. Und dann sammelt sich im Brustkorb auch mehr und mehr Flüssigkeit und das drückt dann aufs Herz. Und es ist eine Foltermethode, die irgendwie ohnegleichen irgendwie ist. Und das haben wir überall als Symbol, das haben wir überall als dann auch als Schmuck. Merkwürdig. Der Bibelleser weiß doch, so lesen wir es im 5. Buch Mose und Paulus nimmt das im Galaterbrief auch nochmal auf, der Bibelleser weiß doch, wer am Holz hängt, der ist verflucht. Also wer am Kreuz hängt, der ist verflucht. Warum ist dieses Symbol überhaupt zu einem Symbol geworden, was sich weltweit dann auch irgendwie so ausgebreitet hat? Und damit verbunden ist ja nicht irgendwie dann dieses Leiden und Sterben, sondern ja, was ist es denn? Wie kann das sein, dass dieses Symbol auch zum Schmuckstück wird und geworden ist und so viele, sag mal, Körper ziert als Tätowierungen oder um den Hals als Kette oder? Das ist schon merkwürdig. Denn die Kreuzigung ist alles andere und das Kreuz ist eben etwas anderes, als dass man sagen könnte, naja, es ist eine schöne Verzierung für den Körper oder was auch immer. Wenn wir unter dem Kreuz stehen und über das Kreuz nachdenken, dann, und wir tun das ja eigentlich immer wieder, auch sonntags, aber gerade auch am Abendmahlsonntag, eben aber auch an diesem Karfreitag. Wenn wir über das Kreuz nachdenken, dann werden wir merken, wir tauchen hier ein in ein Geheimnis, das so tief ist, wo am Ende keiner irgendwie sagen kann, ja, na klar, musste der Gott, der Mensch geworden ist, so am Kreuz verenden. Am Ende ist das etwas, was viel zu tief ist, als dass wir gedanklich dahinterher kämen. Man kann da eine Theologie rausmachen und vieles drüber sagen und vieles drüber schreiben, aber warum am Ende das Kreuz so sein musste, das wissen wir nicht. Wenn wir aber über Karfreitag und über das Kreuz nachdenken, dann müssen wir eben auch darüber nachdenken, was das eigentlich ist mit der Schuld und mit der Sünde. Denn da macht die Bibel auch schnell klar, dass das, was eben am Kreuz geschehen ist, hat etwas mit der menschlichen Wirklichkeit zu tun, hat etwas mit dem zu tun, dass der Mensch schuldig wird, dass der Mensch ein Sünder ist. Und das ist eben erstmal etwas, wo es nicht darum geht, irgendwie so theoretisch das als Philosophie dann irgendwie so einzubauen in ein Gedankenkonstrukt, um am Ende irgendwie deutlich zu machen, naja, deswegen gibt es den Herrn Jesus und. Nein, die Aussage, dass der Mensch Sünder ist, dass der Mensch schuldig wird, das ist eine Feststellung, die jeder Mensch in seinem Leben macht, in der Entwicklung seines Lebens macht. Wir alle kommen um diesen Punkt nicht herum. Und das ist eben schon auch die spannende Frage, warum das eigentlich so ist, warum wir nicht durch Entwicklung, warum wir nicht durch Bildung eigentlich zu einer Kultur und zu Menschen werden, die immer besser, 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 besser werden. Wir müssten doch eigentlich aus den Kriegen des vergangenen Jahrhunderts auch gelernt haben. Wir müssten doch irgendwie klüger geworden sein. Und wir merken das eben im Kleinen wie im Großen, na, irgendwie das Thema Schuld und Sünde, das ist ein Thema, das werden wir nicht los, das überwinden wir nicht. Und das ist eben die Frage, was ist das mit dieser Schuld? Was ist das, wenn ein Mensch Schuld auf sich lädt? Wenn man darüber nachdenkt, dann entdeckt man, nicht immer, aber sehr oft, in den meisten Fällen, geht es, wenn es um Schuld geht, um etwas Verobjektivierbares, um Objektives. Es geht oft um eine Sache. Du bist mir, hast mir die Vorfahrt genommen und bist mir ins Auto gefahren. Dann bist du schuldig geworden und den Schaden kann man dann sehen und muss dann repariert werden und, und. Oft ist Schuld eben genau dies, dass wir den anderen irgendwie beeinträchtigen auf dieser sachobjektiven Ebene. Und jetzt so beim Autounfall kann man natürlich hingehen und sagen, naja gut, hab eine Versicherung, die klärt das und man ärgert sich vielleicht noch ein bisschen, aber dann wird der Schaden eben ausgeglichen, dann gibt es irgendwie eine Wiedergutmachung und dann ist halt alles klar. Und das ist der Vorteil bei Schuld, so auf dieser Sachebene, man kann sie so regeln, weil es da zu einem Schadensausgleich kommt. Ist das das eigentliche Problem von Schuld auch gegenüber Gott, dass wir ihm irgendwie die Vorfahrt genommen haben, dass wir irgendwie sein Auto beschädigt haben, dass wir seine Welt beschädigt haben und jetzt müssen wir irgendwie so einen Schadensausgleich leisten? Man könnte ja meinen, dass wenn es um Opfer geht, und das ist auch eine Form von Schadensausgleich, dass wenn es um Opfer geht, dass es vielleicht genau auch darum geht, dass ich versuche, einen Schaden auszugleichen. Was ist Schuld? Dieser Sachschaden im menschlichen Leben? Ja, sehr oft fängt es damit an. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema dann beschäftigt, auch nicht so theoretisch, sondern auch für sich selber versucht, emotional das irgendwie hinterherzukommen, dann merkt man, sehr oft ist das Konkrete, wo ich schuldig geworden bin, schon verbunden mit irgendeiner Sachfrage, mit etwas Objektivem. Also ich kann jemand 100 Euro geklaut haben und dann werde ich erwischt und dann kommt es eben zum Schadensausgleich, ich gebe meinetwegen die 100 Euro zurück und ist damit alles erledigt. Na, wir merken, da wird schon ein bisschen anders als jetzt beim Autounfall, wo das die Versicherungen machen. Und wir merken auf einmal, also wenn ich dem Steffen 100 Euro geklaut habe und irgendwie ich werde dabei erwischt und ich gebe sie ihm dann zurück und sage, tut mir leid irgendwie, was dann? Ist dann alles wieder gut? Nein, der eigentliche Schaden ist eben nicht ein Sachschaden, sondern der eigentliche Schaden ist eben nicht dieses Verobjektivierbare, sondern der eigentliche Schaden ist ein subjektiver Schaden. Der eigentliche Schaden ist eben, dass der Steffen sich gut dann überlegt, ob er sein Portemonnaie noch da liegen lässt, wenn ich im Raum bin. Ist ja vernünftig, oder? Ist ja blöd. Und das ist das, was dann auch zu diesem Schaden und zu der Sünde dann dazugehört. Nicht nur der entstandene Sachschaden, sondern auch gerade der Beziehungsschaden. Weil man weiß ja nicht, macht er es nochmal? Die 100 Euro zur Not hätte der Steffen vielleicht auch gesagt, komm, juckt mich nicht, aber der eigentliche Schaden findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Und das ist eben auch das, was immer dazugehört zu, mein Autounfall, wie gesagt, so ein Lackschaden ist ein bisschen was anderes, aber was eben zu Schuld und Sünde dazugehört, ist diese Verletzung, diese Kränkung auf der Beziehungsebene. Da geht etwas kaputt. Und wenn man dann zum Beispiel mal irgendwie betrogen wird, dann hat man in sich einen Zweifel. Ja, kommt das vielleicht nochmal vor? Wie ist das eigentlich? Kann ich demjenigen noch vertrauen und will ich ihm noch vertrauen? Was eben zur Schuld und zur Sünde dazugehört, ist am Ende, und das ist das eigentlich schwerwiegendere Problem, dieser Zweifel, der aufkommt, den ich meinem Gegenüber habe, dem ich dann habe bei dem, der an mir schuldig geworden ist. Ich habe Zweifel, ob derjenige das nicht nochmal macht. Aber Zweifel gibt es dann auch auf der anderen Seite. Denn wenn der Steffen dann zu mir sagt, war blöd, komm, Schwamm drüber, und er kriegt das wirklich hin und er hat seine Zweifel im Griff, dann habe ich aber auch meine Zweifel. Nämlich nicht, was passiert beim nächsten Mal, wenn ich ihm die 100 Euro klaue. Wenn ich das mache, natürlich. Aber was passiert eigentlich beim nächsten Mal, wenn ich ihm auf den Fuß trete? Wenn ich wieder an ihm schuldig werde? Wird er dann wieder sagen, ist vergeben, komm, ist gut? Dann ist in mir, der schuldig geworden ist, ist in mir eben diese Frage, dieser Zweifel, ja, wird er mir nochmal vergeben? Das Problem von Schuld und Sünde ist eben nicht auf der Sachebene, sondern ist auf der Beziehungsebene. Da ist in unserem Leben etwas schief gegangen. Und diese Zweifel, also beim Geschädigten und beim Verursacher, führen oft dazu, dass aus der einmal begangenen Sünde immer wieder etwas, ich sag mal, Sünd- und Schuldhaftes entsteht. Ihr merkt das besonders, wenn, also bei dem Thema Lüge. Also, wenn mich jemand dann irgendwas fragt oder ich behaupte irgendetwas, was gelogen ist, dann ist ja sehr oft nach dieser Situation die Geschichte nicht vorbei, sondern es kommt ja der nächste Moment, wo diese Geschichte eine Bedeutung hat und ich was machen muss, damit meine Lüge nicht auffliegt, noch eine Lüge dazu packen. Das ist ja oft dann das, was auch diesen Kreislauf dann ausmacht, dass ich mehr und mehr und mehr an Schuld und an Sünde draufpacken muss, damit nicht mir diese eine Sünde um die Ohren fliegt. Viele, ich sag mal, Morde haben stattgefunden, um die erste Untat, um den ersten Mord irgendwie zu verschleiern, damit es nicht herauskommt, was ich getan habe. Und wenn man so über das Thema Schuld und Sünde dann nachdenkt und sich damit beschäftigt, merkt man, ja, es ist eben nicht einfach dieses Problem auf der Sachebene, sondern das Problem geht viel tiefer. Und der Mensch, Paulus hat das ja im Römerbrief auch so beschrieben, der Mensch hat ja von Seiten Gottes her, weil es geht ja auch um die Gottesbeziehung, überhaupt keine Ausrede, dass er sagen könnte, naja, ich habe es nicht gewusst und, sondern Paulus macht sehr deutlich auch im Römerbrief, dass der Mensch es hätte besser wissen können. Aber das Problem ist eben, dass er es, obwohl er es vielleicht besser weiß und ja, wo, sagen wir, in den Augenblicken, wo wir dann lügen, betrügen, stehlen, was auch immer, tun wir das denn, ohne zu wissen, dass das, was wir jetzt eigentlich tun, nicht so ganz sauber ist. Wenn der Mensch ins Gesetz Gottes guckt, dann wüsste er, was er zu tun und was er zu lassen hat. Aber, und so schreibt der Apostel Paulus das dann im Galaterbrief, dass aber durch das Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Das Gesetz ist eben nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Und das ist sehr eindeutig. Also das Gesetz ist da und wenn du dich an das Gesetz hältst, dann wirst du leben. Wenn du dich an die Straßenverkehrsordnung hältst, dann musst du keine Angst haben, dass ein Brief von der Polizei kommt, wo drin steht, du bist so und so viel zu schnell gefahren. Da musst du keine Angst haben. Du musst dich nur dran halten. Und dann ist alles in Ordnung. Ich werde jetzt wieder Post aus Baden-Württemberg bekommen. Die sind wirklich ein bisschen verrückt da unten. War ja da unten für eine Beerdigung und sie haben mich geblitzt. Nicht einmal, zweimal. Aber es waren unterschiedliche Blitzer. Ich habe es Ihnen noch gar nicht erzählt. Warum? Ja, weil es auch wirklich eine Frechheit ist, also was die da machen. Also, nein, aber hält man sich an die Straßenverkehrsordnung, hat man immer alle Schilder im Blick, alle Gesetze vor Augen, passiert einem sowas nicht. Dann ist man auf der sicheren Seite. Aber das ist eben das, was dem Menschen nicht gelingt und was der Apostel Paulus eben auch nochmal deutlich macht. Dass selbst mit dem Gesetz in der Hand bist du nicht in der Lage, dann dich daran zu halten, weil in dir etwas krank, weil in dir etwas kaputt gegangen ist. Und von daher sagt er, du müsstest das Gesetz halten, aber es funktioniert in deinem Leben nicht. Christus, sagt er dann aber weiter, Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abraham zu den Heiden komme durch Christus Jesus. Also die Botschaft vom Kreuz, man wird sie nie ganz ergründen und erschließen können. Aber die Botschaft vom Kreuz hat das im Blick, dass der Mensch, der zuallererst in seiner Beziehung zu Gott hin einen Schaden hat, dass er diese Beziehung neu wagen kann. Weil woher weiß ich denn, dass Gott mir gnädig ist, auch in der nächsten Woche? Woher will ich das denn wissen? Ja, bisher ging es immer gut mit all dem, was kam. Und ich zu ihm kam, hat er gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Bisher ging es immer gut. Aber ich als der, der es verbockt, wann, weil das ist ja meine menschliche Erfahrung, wenn ich beim 10. Mal beim Steffen vor der Tür stehe, und dann sagt er, jetzt ist es reicht. Kann ich mir sicher sein? Nein, natürlich nicht. Vielleicht sagt Gott irgendwann, nee, du, es reicht. Und das sind die Zweifel, die wir so in uns haben. Und von daher versuchen wir krampfhaft oftmals das Richtige zu tun. Und dadurch geht vieles schief, aber erleben auch in der Hoffnung, das Richtige zu tun. Das hat auch der Apostel Paulus so beschrieben. Wir am Ende nicht das tun, was wir wollen, sondern das tun, was wir aus unserem Innern heraus müssen. Wie viel von dem, was an Diebstahl, wie viel von dem, was an Betrug, an Ehebruch und geschieht, ist etwas, wo wir uns im Nachhinein sagen, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Und merke dann aber in der Situation, das ist keine Entschuldigung, das ist nur eine Erklärung. In der Situation, ich weiß, ich muss das tun. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte eben nicht den Mut zu sagen, ja, so und so, sondern ich musste es tun und habe gelogen, habe betrogen, habe dieses oder jenes getan. Und durch das Kreuz, sagt die christliche Botschaft, ist etwas anders geworden. Zuallererst in der Beziehung zu deinem Gott. Und dadurch dann auch in der Beziehung, die du zu dir selbst, aber auch die du zu anderen hast. Denn im Kreuz begegnet dir diese Botschaft, dass da ein Gott ist, der hinabgestiegen ist, auf diese Weise, wie wir es am Anfang ja gehört haben, der hinabgestiegen ist in unsere menschliche Wirklichkeit, um hinabzusteigen in das Leid, das jeder Mensch auch durchmacht. An einer anderen Stelle steht dann, das ist eigentlich ein Ärgernis und eine Torheit. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Torheit, dass Gott Mensch wird und leidet. Das gibt es in keiner Religion. Dort, wo Gott Mensch wird oder die Götter Mensch werden, da kommen sie immer als Helden, da kommen sie immer als Strahlemänner daher. Dass Gott Mensch wird und diesen Weg geht, das ist eine Torheit, es ist eine Dummheit. Es ist lachhaft. Und wer dann am Karfreitag oder überhaupt in seinem geistlichen Leben sich immer wieder unter das Kreuz stellt, der wird eben auch darunter stehen. Und deswegen ist es gut, auch ein Kruzifix zu haben. Wir haben ja in unseren Kirchen immer so diese leeren Kreuze. Aber unter diesem Kreuz zu stehen, unter einem Kruzifix zu stehen und immer wieder zu fragen, was ist das, dass du diesen Weg gegangen bist? Was ist das, dass du dich auf diese Schmach, auf dieses Leid eingelassen hast? Und was uns am Kreuz begegnet, ist der Ort, an dem wir unsere Zweifel annageln können. Weil das ist das, was das Kreuz dir sagen will. Du musst nicht mehr zweifeln. Du musst keine Angst mehr haben. Dieser Gott hat unzweifelhaft vor mehr als 2000 Jahren oder vor 2000 Jahren festgemacht und es festgehalten. Ich werde dich nicht loslassen. Ich halte dich und ich trage dich und der Segen Abrahams wird über dich kommen. Da kannst du machen, was du willst. Und jetzt zucken die Rechtgläubigen natürlich wieder zusammen und kann das denn sein? Aber genau das ist die Botschaft vom Kreuz. Und diese Botschaft vom Kreuz will in mir dann etwas in Bewegung bringen und will mich verwandeln hin zu einem Menschen, der vielleicht mehr und mehr diese zweifelhafte Botschaft, wo die Juden und die Griechen und die Heiden gesagt haben, vollkommen blödsinnig, diese für viele zweifelhafte Botschaft nehmen und sagen, daran halte ich mich fest, weil dieses Kreuz ist der zweifelsfreie Beleg dafür, dass Gott es gut mit mir meint. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat es in einem Lied beschrieben. Ich vermute mal, die meisten werden es kennen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden ruht. Und wenn ich durch des Herrn Verdienst noch so treu würd in seinem Dienst, gewönn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an Gut noch fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld zählig wäre. Solange ich noch hienieden bin, so ist und bleibet das mein Sinn. Ich will die Gnad in Jesu Blut bezeugen mit getrostem Mut. Amen.